Der Künstler Max Ernst ist im katholischen Rheinland aufgewachsen. Ihn als katholisch fromm zu bezeichnen, das wäre aber vermessen. Max Ernst hat immer versucht, sich über alle bestehenden Weltanschauungen und Konventionen hinwegzusetzen, weil er mit großer Leidenschaft immer das ganz Neue, das ganz Andere gesucht hat. Max, sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert. So heißt das Buch, das der Autor Markus Orts über das Leben von Max Ernst geschrieben hat. Markus Orts ist heute bei uns im Studio. Max Ernst ist im katholischen Milieu aufgewachsen. Welche Rolle hat das Katholische denn in seinem Leben gespielt?
Gut, anfangs ist es natürlich klar, als Kind wächst man da rein und geht auch in die Kirche, in die Schlosskirche dort in Brühl und erlebt das alles mit. Aber es war für ihn, glaube ich, schon relativ schnell klar in der Pubertät, vielleicht mit 15, 16, dass da was anderes ist, dass da was anderes sein muss. Er hat dann schon früh Bücher gelesen wie Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, die ja das Ich stärken und auch stärken gegen einen Kampf gegen Autoritäten, sei es jetzt Väter oder Götter oder wie auch immer. Und da hat er schon früh rebelliert und früh versucht, da rauszukommen. Ja.
Aber die Sprache, das Vokabular, dem ist er auf eine bestimmte Weise immer treu gewesen. Tabernakel des Absurden nennt er den Bilderzyklus. Dann ist da der heilige Antonius, der ihn sehr beschäftigt hat, also die Heiligen. Also das sind immer wieder Wegmarken, bei denen das Katholische doch eine Rolle spielt, oder?
Natürlich, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar, dass diese Erziehung über 16, 18 Jahre nicht spurlos verschwinden kann, sich nicht auswischen lässt und dass sich das natürlich in den Motiven wiederfindet, aber auch in so einer gewissen Sinnlichkeit der katholischen Kirche, die ja wirklich auch alle Sinne immer anspricht, dass das dann sich einen Weg findet, irgendwie auch in dem Bild, die Jungfrau züchtigt das Jesuskind und so weiter. Das ist irgendwie klar, ja.
Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind, das ist ein Bild, was viele kennen. Also die heilige Maria, Mutter Gottes, die sitzt da und hat das Jesuskind regelrecht versohlt auf diesem Bild. Das muss damals ein großer Skandal gewesen sein.
Ja, oder? Das war 1923. Der Heiligenschein des Jesuskindes liegt sozusagen in der Ecke. Es gibt drei Zeugen, André Breton, Paul Éluard und Max Ernst, die so im Hintergrund stehen. Und der ist exkommuniziert worden, auch aufgrund dieses Bildes. Der Vater hat sich damals endgültig von ihm abgewendet und konnte das nicht verstehen, wie man so etwas machen kann, so etwas Blasphemisches. Das hat ihm sehr viel Ärger natürlich eingebracht, ja.
Was hat es denn mit diesem Bild auf sich? Hat er sich dazu geäußert, warum er das so dargestellt hat?
Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich glaube, das ist einfach der Ausdruck, also dass das nicht alles sein kann und dass man sich wehren muss gegen solche Bilder, die sozusagen von oben auf einen aufoktroyiert werden. Also der versucht dagegen anzukämpfen und sich davon zu befreien, auf eine sehr brutale Art und Weise natürlich, ja.
Ihr, Max Ernst, so wie Sie das in dem Buch darstellen, und Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben genau recherchiert, 95% der geschehenen Sachen könnten tatsächlich möglicherweise genauso passiert sein. Da spielen Heilige eine große Rolle, aber auch so Fantasien, Visionen, Ängste. Das spielt im Leben von Max Ernst eine wichtige Rolle, denn dieses Widerständige, dieses aus der Art Gefallene, auch ist er von Menschen eigentlich kaum aufzuhalten, sondern geht seinen Weg, geht dieser absoluten Berufung nach. Ja. Das hat schon viel von einem Heiligenleben, oder?
Ja, wenn man das so darstellt, kann man das tatsächlich so sagen. Also diese Leidenschaft, diese Berufung, aber auch diese ekstatischen Erlebnisse, Verzückung, wenn man tatsächlich etwas schafft, also in dem Moment des Schaffens, auch die Surrealisten haben ja das automatische Schreiben und das automatische Malen heraufbeschworen, dass man also gar nicht mehr versucht, sozusagen von einer Idee oder von einem Kopfgedanken heraus das zu schaffen, sondern sich ganz auf den Zufall, auf das Intuitive, auf das, was aus einem selber heraussteigt, zu verlassen. Das hat natürlich schon auch was meditativ-religiöses im Kern. Das sehe ich auch so, ja.
Haben Heilige ja auch immer gemacht. Genau. Die haben eigentlich ihr ganzes Leben immer hinter sich gelassen und haben Dinge getan, die für alle Menschen unverständlich waren. Und Max Ernst hat sich auch oft unverständlich verhalten in seinem Leben. Das war ja wahrscheinlich auch sein Ziel, wenn er das Wilde des, dem Ursprung nachgehen wollte. Er war aber schon ein Sucher immer, oder?
Ja, und zwar ein Sucher dessen, was verborgen ist, sozusagen. Auch da wieder eine Parallele, klar. Aber das heißt also, dass vielleicht kann man das sehr schön plastisch darstellen an dem Bild mit seinem Vater. Der war eben Hobbymaler und hat ihm gesagt, man kann nur das malen, was man sehen kann. Und Max Ernst hat im Laufe seines Lebens im Grunde genommen das Gegenteil versucht, das zu malen, was man eigentlich nicht sehen kann, also die inneren Abgründe, das, was sozusagen im Menschen schlummert, versucht auf diese Leinwand also hervorzuholen von ganz tief unten herauf. Ja.
Das beschreiben Sie sehr schön in dem Buch, wie das Innere mit dem, was man außen sieht, korrespondiert. Darum geht es ja, da eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was man sieht und was in einem dann auch stattfindet. Die Beziehung zu dem Vater ist sehr wichtig gewesen, auch in Ihrem Buch. Also der Vater bringt ihm das Malen bei, auch schon sehr früh, das schildern Sie. Danach kommt es zum Bruch mit dem Vater. Das hat eine große Rolle gespielt für Max Ernst.
Ja, für Max Ernst glaube ich schon. Er ist ja selber dann Vater geworden, hat seinen Sohn Jimmy mit 2 Jahren verlassen. Ich glaube, das war für ihn auch ein richtiger Lebensbruch. Er ist also eigentlich selber nie Vater gewesen, also nicht in der Form. Und sein Vater hat sozusagen abgebrochen, die Beziehung zu ihm. Das hat ihn sehr beschäftigt. Ich glaube aber auch, dass ich da wie das beim Schreiben eben so ist, dass sehr viel vom Schreibenden selber auch in diesen Roman fließt. Und im Grunde genommen kann man auch sagen, ein ganz wichtiges Motiv ist das Vater-Sohn-Motiv in dem Buch. Und
Das heißt, Ihr Vater hat Ihnen nicht das Malen, sondern auch das Schreiben beigebracht, hat selbst geschrieben auch?
Ja, also das ist eine große Parallele. Er hat selber geschrieben, er hat religiöse Geschichten Hans Orts, also für sehr viele Kirchenzeitungen geschrieben, auch hier fürs Bistum Köln und so weiter, ganz, ganz viele Veröffentlichungen. Das habe ich als Kind natürlich bewundert. Dann kamen so Belegexemplare an den Schriftsteller Hans Orts. Und das war auch derjenige, der mein ganzes Schreiben wie kein anderer begleitet hat und sich gefreut hat, wenn das geklappt hat. Alle meine Texte Korrektur gelesen und er war sehr, sehr gut darin, hat immer wieder Dinge gefunden, die selbst die Korrekturleser, die Professionellen nicht gefunden haben. Und der ist dann, das kann ich sagen, leider während des Verfassens des Romans verstorben mit 80 Jahren, hat aber wirklich das auch sehr, sehr würdevoll und wie ich finde, schön und vorbildhaft auch noch bis zum Schluss sozusagen geschafft und konnte loslassen. Und ich habe mich auch wirklich gut eine Woche lang auch verabschieden können, der war noch ganz klar. Und ich glaube, dass dann auch was passiert beim Schreiben, dass halt dann dass dieses Motiv des Vaterseins und einen Vater haben sich auch in den Roman mehr eingeschrieben hat, als es vielleicht sozusagen geplant war, in Anführungszeichen.
Also diese Anfangskapitel, diese Auseinandersetzung mit Max Ernst, mit seinem Vater, aber das war bei Ihnen jetzt nicht so. Sie haben ja auch mal einen Roman geschrieben, eine Priestergeschichte, die jetzt unbedingt nicht in Kirchenzeitungen abgedruckt werden könnte. Aber da hat Ihr Vater nicht wie der Vater von Max Ernst wütend reagiert.
Also bei dem Roman Corpus nicht. Und er hat das wirklich alles sehr, sehr wohlwollend begleitet. Aber es gab eine Situation tatsächlich und mit dem Roman Alpha und Omega. Und da ist es natürlich auch eine Religions- und Wissenschaftspersiflage, kann man sagen. Und es gibt eine Szene, in der der Papst in einer Unterhose von Calvin Klein auf dem Balkon steht. Und das war für meinen Vater auch ein Moment, wo er am Telefon ganz deutlich und drastisch mir gegenüber gesagt hat, das geht auf gar keinen Fall. Ein unbescholtener Mann, den Millionen von Menschen lieben, so darzustellen. Wobei das natürlich ein fiktiver Papst war. Das war dann schon auch eine Auseinandersetzung, wo er, als er ist ja katholisch und darüber sehr entsetzt und da hatten wir auch eine Auseinandersetzung dann. Aber das war eigentlich im Grunde die einzige, kann man sagen. Bei 10 Büchern ist es eigentlich ganz gut.
Ja, und das sind dann auch die 2 großen Unterschiede. Ihr Vater hat nicht wie der Vater von Max Ernst mit seinem Sohn gebrochen.
Nein. Ja.
Und zweitens, Sie sind auch nicht exkommuniziert worden.
Nein. Nee. Und ich fand die Szene eigentlich ganz harmlos. Es ist ja ein humoristischer Text. Und wir haben es dann, es war einmal ausgesprochen und dann war es auch gut. Ja.
Und dann gibt es diese wirklich anrührende Szene am Ende Ihres Romans auf dem Totenbett. Max Ernst stirbt Und dann kommt es zu so einer Art Anrufung gewissermaßen noch. Also er hat diesen Spitznamen Lop Lop immer. Und quasi auf dem Sterbebett wird es offenbar, warum er so heißt. Er heißt deswegen, weil sein Sohn Jimmy statt Galopp Galopp auf einem Holzpferd sitzend immer Lop Lop gerufen hat. Das ist wieder eine Vater-Sohn-Geschichte, die da am Ende nochmal auftaucht, oder?
Ja, ja, das ist aus der Autobiografie von Jimmy Ernst. Der hat ja geschrieben, alles andere als ein Stillleben über sich, aber natürlich auch über seinen Vater hauptsächlich, Max. Und der hat es so erzählt, dass er mit 2 Jahren, kurz bevor der Vater ihn verlassen hat, dieses Lop, Lop gerufen hat, als Galopp, Galopp auf einem Schaukelpferd sitzend. Und das fand ich, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eigentlich in dem Fall, es gibt eine Quelle, klar, aber ich fand das wirklich ein sehr schönes Bild dafür, dass jemand seinen Sohn zurücklässt, aber den Namen und den letzten Ausruf sozusagen sein Leben lang mitnimmt, weil etwas fehlt in seinem Leben. Und das, denke ich, kann ich als Vater von 3 Kindern auch sagen, dass diese Vorstellung, ein Kind zurückzulassen, wirklich nicht an einen Menschen, nicht so vorübergehen kann an jemandem. Ja.
Ein Wort habe ich sehr häufig in Ihrem Max-Roman gefunden, das ist das Wort Jetzt. Es taucht am Anfang auf, immer wieder mittendrin, am Ende nochmal. Max Ernst will stets der unerbittlichen Zeit ein Schnippchen schlagen, wie es einmal heißt. Ist das richtig? Das Jetzt hat eine besondere Bedeutung, oder?
Ja, es ist der Moment des Schaffens auch. Ich kann es auch nur von mir selber so sagen, dass in dem Augenblick, so, wo ich nicht mehr ich bin, sondern wo es schreibt mit mir, also das hat auch schon wieder religiöse Züge, aber wo ich mich sozusagen abgebe und dem Schreiben überlasse, das weiß ich, das kann ein paar Sekunden sein, ein paar Minuten, es kann sogar auch länger gehen. Dass ich da wirklich dieses Gefühl habe, jetzt bin ich wirklich jetzt. Also da tauche ich wirklich ein und tauche weg. Und das hat für mich was unglaublich Energievolles. Es gibt mir sehr viel Kraft und es gibt mir weiteren Schwung. Und das ist eigentlich auch das, was ich beim Schreiben so suche und schätze. Es klappt natürlich nicht immer und so, das ist ja klar, aber wenn es denn klappt, dann erfüllt einen das wirklich, also mich erfüllt das wirklich mit großer Freude und Kraft, ja.
Und was ist dieses S?
Ich weiß es nicht, es ist unverfügbar. Also ich habe das Gefühl, ich kann nichts dafür. Also es ist sehr schwer zu beschreiben, wahrscheinlich wie jede mystische Erfahrung, sage ich mal, die, wenn man sie in Worte fasst, schon wieder zertrümmert ist. Das heißt, es ist ein Erlebnis, man kann vielleicht sagen Flow-Erlebnis, wie beim Sport, wenn man irgendwann über diese Schwelle hinweg ist und man läuft von alleine oder wie auch immer. Es gibt ja vielfältige Beschreibungen dafür. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe die Kontrolle nicht mehr. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man wirklich mal für einen Moment oder für ein paar Minuten die Kontrolle verliert über das, was man da tut. Also was dann nachher steht im Text, das ist wieder eine andere Frage. Das kann auch fürchterlich sein, aber der Moment war eben wichtig.
Das kann man ja dann auch nochmal mit dem Lektor
ja, ja, das besprechen. Wird, da wird viel gekürzt auch, das ist klar, ja.
Ja, welche Rolle spielt denn das Verhältnis von bildender Kunst und das von Dichtung zur Wirklichkeit? Was kann jetzt ein bildender Künstler wie Max Ernst, was Sie als Autor nicht können?
Na gut, er spricht natürlich sehr, sehr stark das Visuelle, die visuelle Ebene an. Also man kann natürlich mit einem Bild oder auch mit einer Skulptur unmittelbar in einer Sekunde sozusagen durch die Augen ins Herz gehen, während man beim Lesen ja doch Zeit braucht und es entwickelt sich in dem linearen Wort für Wort, Satz für Satz, kann sich etwas aufbauen. Man braucht aber mehr Zeit, glaube ich, als beim Wahrnehmen eines Bildes oder einer Skulptur. Da kann es unter Umständen innerhalb von wenigen Sekunden zu einem Erlebnis kommen des Betrachters,
ja. Sie beschreiben das auch sehr schön in dem Buch. Also was Worte können, was Bilder können, was Worte können Brücken bauen. Das ist anders als bei Bildern. Also die Worte haben immer noch eine andere Abstraktionsebene, die dazwischen geschaltet wird. Noch eine abschließende Frage. Sie sind in Viersen geboren, aufgewachsen, waren sich als Kind auch schon dann und wann mal im Kölner Dom. Sie leben jetzt in Berlin, wenn Sie jetzt so in Köln sind. Wir sitzen jetzt hier im Domradio mit dem Blick auf den Kölner Dom. Wie geht es Ihnen da?
Ach, das, da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme oder so. Das, nein, nein, ich bin ja wirklich sehr katholisch aufgewachsen, wollte Priester werden, war Messdiener und bis zu meinem 20. Lebensjahr bin ich auch immer in die Kirche gegangen, habe Abend gebetet. Und dann kam es aber eben zu einem Bruch tatsächlich in Freiburg beim Studium, wo ich nicht nur das Katholische, sondern auch den Glauben an einen personalen Gott sozusagen verloren habe. Und da, aber es ist, ich bin trotzdem froh um die Erziehung, weil ich glaube, dass auch in der katholischen Erziehung gerade meine Eltern mir sehr, sehr viel allgemeine, wichtige, gute Werte, Haltungen und Richtlinien mitgegeben haben. Natürlich gab es Probleme in der katholischen Erziehung, zum Beispiel in der Sexualerziehung und so weiter, wie das halt so ist. Aber eben, wie gesagt, diese allgemeinen Werte, da bin ich doch sehr, sehr dankbar.
Und Sie sprachen ja selbst gerade von mystischen, spirituellen Erfahrungen, die Sie beim Schreiben immer noch haben. Und wenn Sie jetzt ein Schriftsteller sind, sind Sie, jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal, sind Sie jetzt auch sowas wie ein Priester, denn Sie versuchen ja auch mit Worten etwas...
Ja, da habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, aber so eine Lesungssituation hat natürlich auch ein bisschen was von einer Messfeier. Also man liest aus der Bibel in Anführungszeichen, also aus einem Buch vor und anschließend kommen Fragen und man predigt ein Stück weit oder man versucht das auszulegen oder Antworten zu finden. Stimmt, ja, hat
und
was.
Sie verwandeln mit Ihren Worten ja auch Wirklichkeit, wie in der jetzt... denke ich das mal weiter, wie in der katholischen Wandlung. Also in diesem Roman versuchen Sie sehr nah an der Wirklichkeit zu bleiben. Trotzdem ist es doch nichts anderes, was ein Schriftsteller tut, mit Worten Wirklichkeit zu verwandeln auch, oder?
Ja, also zumindest versucht man es, also ich versuche es, weil ich jetzt also das komplett hundertprozentig realistische Schreiben, also das Abbilden der Wirklichkeit, wäre mir tatsächlich auch zu wenig für einen Roman.
Ja. Vielen Dank, Markus Orts. Max, sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert, so heißt sein neuer Roman über den Künstler Max Ernst. Und dieser Roman ist mehr als eine Biografie. Dieses Buch ist ein wildes Buch über einen wilden Mann und über die Verrücktheit des Lebens, der man nur Verrücktheit entgegenhalten kann. Lesen Sie dieses Buch unbedingt, es wird Sie bereichern. Und wenn Sie anfangen, es zu lesen, das verspreche ich Ihnen, wird es Sie nicht mehr loslassen. Max, sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 570 Seiten und kostet 24 Euro. Dankeschön.
Danke auch.